In diesem Jahr hatte er mehrere alte Freunde getroffen und dabei feststellen können, wie sehr sie sich verändert hatten. Doch El Cotones Erscheinung war die verblüffendste von allen. Die Gewichtszunahme, die nach seiner Rückkehr aus Frankfurt gerade begonnen hatte, schien sich über die Jahre hinweg stetig fortgesetzt zu haben, und nun wog er mindestens 250 Pfund. Und er war vollkommen kahlköpfig. Dickstein konnte sich deutlich an jenes Ereignis erinnern, bei dem er sich Cotone zu Dank verpflichtet hatte. Dickstein war von seiner Einheit getrennt worden. Er hatte eine halbe Stunde lang den Panzer beobachtet, der, wie er wusste, ohne zu verstehen wieso, der Köder in einer Falle war. Dann hatte er einen Scharfschützen entdeckt und nach anderen Ausschau gehalten, als die Amerikaner kamen. Dadurch war Dickstein bei seinem Schuss kein Risiko eingegangen. Wenn es einen weiteren Scharfschützen gab, würde der auf das offensichtliche Ziel, die Amerikaner, gefeuert haben. Ohne also einen Gedanken an etwas anderes als sein eigenes Überleben zu verschwenden, hatte Dickstein El Cotone das Leben gerettet. Eine Zeit lang kämpften, fluchten und lachten Cotone und Dickstein zusammen. Als die Insel erobert war, hatten sie sich während der Vorbereitungen für den nächsten Vorstoß davongemacht und Cotones sizilianische Cousins besucht. Diese Cousins standen jetzt im Mittelpunkt von Dicksteins Interesse. Sie hatten ihm schon einmal geholfen. Damals, 1948, hatten sie einiges verdienen können, deshalb war Dickstein direkt an sie herangetreten. Diesmal wollte er, dass man ihm einen Gefallen tat, und er konnte keine Gewinnbeteiligung anbieten. Folglich musste er sich an All wenden und ihm die 24 Jahre alte Schuld abfordern. Er war sich nicht sicher, dass es gelingen würde. Cotone war nun ein reicher Mann. Das große Haus lag auf einem prächtigen Grundstück hinter einer Mauer, deren Tor bewacht wurde, und Dickstein konnte die Bediensteten schon nicht mehr zählen. Ein reicher Amerikaner mittleren Alters würde sich wohl kaum darum reißen, in politische Eskapaden im Mittelmeer verwickelt zu werden. Auch nicht um eines Mannes willen, dem er einmal das Leben gerettet hatte. Cotone schien sich sehr über seinen Besuch zu freuen, was ein gutes Zeichen war. Sie klopften sich wieder wie damals, dem Novembersonntag im Jahre 1947, auf den Rücken. Cotone musterte Dickstein. »Du hast dich nicht verändert. Ich habe mein ganzes Haar verloren und 100 Pfund zugenommen, und du bist nicht einmal grau geworden. Was hast du getrieben?« »Ich bin nach Israel gegangen, arbeite in der Landwirtschaft. Und du?« »Geschäfte gemacht. Komm, wir wollen essen und uns unterhalten.« Das Essen war eine seltsame Angelegenheit. Mrs. Cotone saß am Ende des Tisches, ohne ein Wort zu sagen, und zwei schlecht erzogene Jungen schlangen ihre Speisen hinunter. Aber am erstaunlichsten war ein elegant gekleideter, haifischgesichtiger Mann, der sich manchmal wie ein Freund und manchmal wie ein Diener benahm. Einmal nannte Cotone ihn seinen Anwalt. Während des Essens wurde nicht über Geschäfte gesprochen. Stattdessen erzählten sie einander Kriegsgeschichten. Danach setzten Cotone und Dickstein sich in einem gemütlichen Zimmer in Ledersessel und ein Butler brachte Brandy und Zigarren. Dickstein wies beides zurück und sah zu, wie Cotone seinen Brandy schlürfte und an der Zigarre zog. Alles offenbar lustlos. Plötzlich lachte Cotone laut auf. »Ich erinnere mich an jede Minute des Tages in Oxford. Sag mal, bist du bei der Frau des Professors, der Araberin, noch weit gekommen?« »Nein.« Dickstein lächelte kaum. »Sie ist jetzt tot.«
»Tut mir leid.«
»Etwas Seltsames geschah. Ich war wieder dort in dem Haus und traf ihre Tochter. Sie sieht genauso aus wie Eila vor 20 Jahren.«
»Was du nicht sagst.« »Und,
Cotone zog eine lüsterne Grimasse.
»Und du hast mit der Tochter was angefangen. Nicht zu glauben.«
Dickstein nickte. »Wir haben nicht nur was angefangen. Ich möchte sie heiraten. Wenn ich sie das nächste Mal sehe, werde ich sie fragen.«
»Wird sie einwilligen?«
»Ich bin nicht sicher. Ich bin immerhin älter als sie.«
»Alter spielt keine Rolle. Aber du könntest ein bisschen zunehmen. Meine Frau freut sich, wenn sie sich an etwas festhalten kann.«
Das Gespräch ärgerte Dickstein. Cotone redete nur über Banales. Es mochte daran liegen, dass ihm Wortkargheit zur Gewohnheit geworden war. Vielleicht war ein großer Teil seines Familiengeschäfts kriminell, und er wollte es vor Dickstein verbergen. Es mochte auch etwas anderes geben, vor dessen Enthüllung er sich fürchtete. Irgendeine geheime Enttäuschung. Jedenfalls war der einstige, offene, geschwätzige, leicht erregbare Junge längst in diesem dicken Mann aufgegangen. Dickstein sehnte sich danach, ihn zu bitten, »Sag mir, was dich glücklich macht, wen du liebst und wie sich dein Leben abspielt.« Doch er fragte, »Weißt du noch, was du in Oxford zu mir gesagt hast?« »Klar, ich habe gesagt, dass ich dir etwas schulde, weil du mir das Leben gerettet hast.« »Ich bin hier, um dich um einen Gefallen zu bitten.« »Nur zu?« »Hast du was dagegen, wenn ich das Radio anstelle?«
»Dieses Haus wird einmal die Woche nach Wanzen abgekämmt.«
»Gut«, sagte Dickstein, aber er schaltete das Radio trotzdem ein. »Ich arbeite für den israelischen Geheimdienst. Für November plane ich eine Operation im Mittelmeer. Ich brauche einen Stützpunkt für meine Arbeit, ein großes Haus an der Küste, mit einer Anlegestelle für Boote und einen Ankerplatz für ein großes Schiff nicht weit weg davon. Solange ich dort bin, 2 Wochen vielleicht, muss ich vor den Nachforschungen der Polizei und anderer sicher sein. Mir fällt nur ein Ort ein, wo ich das bekommen kann, und nur eine Person, die es mir verschaffen könnte.«
Cortone nickte. »Ich kenne eine Stelle, ein verlassenes Haus in Sizilien. Es ist nicht gerade luxuriös, aber es könnte genau das sein, was du brauchst.«
Dickstein lächelte breit. »Großartig. Darum wollte ich dich bitten.«
»Du machst Witze«, sagte Cortone.
»Das ist alles?«